Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie dabei sind an einem am letzten September-Samstag. Gibt viel zu tun heute. Ne? Gehen wir nun auf das Fetischfest in der Fuggerstraße, gehen wir auf das Technofest in der Oranienstraße oder gehen wir auf das Radio 1 Parkfest. Ich hoffe, Ihre Entscheidung ist da ganz klar. Und wir machen bis 12 Uhr hier Wissenschaft auf Radio 1 mit großartigen Themen, unter anderem einer Überraschung. Da geht es um den Pesterreger. Ich will gar nicht allzu viel verraten, nur so viel. Er ist wieder da. Es geht um die weltweit gesunkene Suizidrate. Da fragen wir natürlich nach den Ursachen. Kann es sein, dass es da nur an der Statistik liegt oder nehmen sich wirklich weniger Menschen weltweit das Leben? Wir reden über das Mikrobiom im Dünndarm. Lachen Sie nicht, das ist wirklich wichtig, weil nämlich das Mikrobiom im Dünndarm ganz viele Dinge bestimmt, ob wir gesund oder krank sind, wie wir uns fühlen, die Psyche beeinflusst und so weiter. Und gleich in einer halben Stunde schon angekündigt, der Historiker Götz Ali über sein neues Buch Wie konnte das geschehen? Deutschland 33 bis 45. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt es einen Buchpreis zu gewinnen. Wüsten, Lebensraum der Extreme. Großer Bildband, würde im Buchhandel 50 Euro knapp kosten. Da geht es um faszinierende Bilder über Wüsten, Naturreservate, historische Städten, landwirtschaftliche Strukturen, Bergbau, Siedlungen. Die Ästhetik der Aufnahmen und ihre Inhalte, da gibt es eine Spannung dazwischen. Und wenn Sie das interessiert, dieses Wüstenbuch Lebensraum der Extreme, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Musik von Lucy Park, die jetzt wahrscheinlich jeden Tag läuft wegen des Parkfests. Only Ever heißt dieser Titel. Guten Morgen, Eva.
Guten Morgen, Stefan.
Oh, hallo Eva, da war gerade irgendwie so eine Rückkopplung drin in deinem Telefon. Geht's dir gut, Eva?
Ja.
Sehr schön. Von wo aus rufst du an?
Aus Berlin-Friedenau.
Ah, das soll ja ganz schön sein da. Da habe ich lange Zeit gewohnt in Friedenau. Ne? In der Goslarstraße zum Beispiel.
Ist das in so? Welcher?
Goslarstraße.
Ah.
Mhm. Ist nicht so deine Gegend da. Das ist ja auch ein relativ großer Bezirk, ne?
Ja, also es ist der Stadtteil, der am dichtesten besiedelt ist in Berlin. Also wir haben die wenigsten Grünflächen, aber dafür halt Altbauten und Straßenbäume und darum lässt sich sehr gut aushalten.
Ja, die tollsten Altbauwohnungen und für Autofahrer die engsten Straßen zum Parken.
Ja.
Mhm. Eva, was hast du heute vor? Du weißt, es gibt unglaublich viel umsonst und draußen. Es gibt zum Beispiel das Fetischfest in der Fuggerstraße. Möchte ich immer wieder darauf hinweisen, weil ich bin jetzt diese Woche viel durch Berlin gefahren und man sieht wirklich viele Menschen in Fetischklamotten jetzt schon durch Berlin laufen. Also falls Sie sich wundern, die haben heute alle ein Ziel, Fuggerstraße Schöneberg. Es gibt diese Technoparade, ne? Die zieht zur Oranienstraße. Und natürlich gibt es das Radio 1 Parkfest. Eva, wofür würdest du dich entscheiden?
Absolut für Letzteres. Also mein Fetisch sind Blümchen, Techno, ja. Da warte ich irgendwie seit 30 Jahren drauf, dass das endlich mal aus der Mode kommt. Ich habe diese Musik noch nie gemocht.
Ja.
Das Parkfest.
Ja, damit hast du eigentlich schon gewonnen. Kleiner Scherz. Wir müssen natürlich auch mit dir erst dieses Quiz spielen. Nach der dritten Frage gibt es nach der dritten richtigen Antwort erst das Buch. Das weißt du, Eva. Ne?
Hier aber kommt, sag mal, ich habe eine Frage zu Parkfest. Mhm. Wir lesen das also auf der Webseite von Radio 1, dass es auf der Hauptbühne oder Haupttribüne ist oder so. Aber ich meine, dieser Park ist riesengroß. Ich habe eine Vorstellung, wo die ist. Von wo kommt man da am besten ran?
Am besten gucken auf radio1.de/parkfest. Ne? Da ist die genaue Beschreibung drin. Gibt verschiedene Wege. Auf jeden Fall Park am Gleisdreieck. Man kommt relativ leicht hin. Mit dem Parken ist immer ein bisschen ein Problem beim Parkfest.
Eva, ich komme sowieso mit.
Sehr gut. Eva, hier kommt Frage Nummer 1.
Ja. Musik ruft Erinnerungen hervor. Ein Lied aus der Kindheit und schon tauchen wir in die Vergangenheit ein. Denn Songs lösen Erinnerungen aus. Das zeigt unter anderem eine neue britische Studie. Für die Untersuchung haben 233 Probanden Musikstücke vorgespielt bekommen. Das Ergebnis? Erinnerungen, die durch ruhige Lieder ausgelöst werden, sind eher von Gefühlen wie Traurigkeit oder Romantik gekennzeichnet. Energetische Musik erinnert uns an aufregende Momente.
Musik ruft Erinnerungen hervor.
Ja, also das stärkste Erinnerungsorgan ist ja die Nase, sind ja Gerüche, aber bei Musik glaube ich das auch.
Und damit hast du vollkommen recht. Ja, tatsächlich, ruhigere und akustische Lieder bringen laut Studie Erinnerungen hervor, die als weniger sozial, dafür aber lebendiger, einzigartiger und wichtiger beschrieben werden. Es gibt so eine Sendung hier auf Radio 1, da hört man das öfter. Wie heißt die nochmal? Nachts um 1, Samstagnacht? Late Night Lounge, das wäre... Eva, Frage Nummer 2 kommt hier.
Klimaforschung. Erst durch Satellitendaten kann der Meeresspiegelanstieg vorhergesagt werden. Die Klimakrise ist die drängendste Herausforderung unserer Zeit. Die Forschung hat aber erst in den letzten Jahrzehnten richtig Fahrt aufgenommen. Die Erhebungen waren anfangs komplett falsch. Zum Beispiel beim Meeresspiegelanstieg. Hier ist eine genaue Vorhersage laut einer Studie von Forschenden aus Norwegen und den USA erst durch die Verfügbarkeit von Satellitendaten möglich.
Das sind ja jetzt so komplexe.
Genau. Also die Aussage ist, Klimaforschung, erst durch Satellitendaten kann der Meeresspiegelanstieg vorhergesagt werden. Vorher ging das nicht.
Das glaube ich nicht, weil ich weiß, dass über die Auswirkungen des CO2-Ausstoßes schon vor über 100 Jahren Leute publiziert haben. Und ich weiß, dass das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam erst seit ein paar Jahrzehnten besteht. Aber ich glaube nicht, dass das da mit den Satelliten zusammenhängt.
Eva, für diese Antwort erkläre ich dich zum Ehrenprofi. Die sind richtig. Also tatsächlich, die Studie hat im Gegenteil verdeutlicht, dass die Klimaforschung bereits vor der Verfügbarkeit von Satellitendaten vergleichsweise weit entwickelt und sehr korrekt war. Das Ausmaß des Meeresspiegelanstiegs wurde bereits vor 30 Jahren im IPCC von 1996 sehr genau vorhergesagt. Es wurde nur um mass o menos, also ungefähr 1 Zentimeter unterschätzt. Eva, die wichtige dritte Frage kommt hier.
Schmerzmittel fördern Antibiotikaresistenzen. Antibiotika werden häufig in Kombination mit Schmerzmitteln wie Ibuprofen und Paracetamol eingenommen. Mit Folgen. Denn durch die Schmerzmittel mutieren die krankheitserregenden Bakterien häufiger. Das zeigt eine Studie von Forschenden aus Australien. Diese Mutationen führen dann dazu, dass die Bakterien resistent gegen Antibiotika werden.
Nein, das klingt für mich nicht schlüssig.
Klingt für dich nicht schlüssig, ist aber richtig gewesen. Eva, tatsächlich, das ist wirklich so. Resistenzen gegen Antibiotika stellen eine globale Bedrohung dar, das wissen wir alle. Nicht nur eine zu häufige Einnahme beschleunigt die Bildung, sondern auch die gemeinsame Einnahme mit Schmerzmitteln. Und das Ergebnis zeigt, dass Ibuprofen und Paracetamol die Mutationshäufigkeit signifikant erhöhen. Eva, gut. War trotzdem schön mit uns.
Ja, fand ich auch. Und ich wollte dir mal sagen, schon lange, dass ich mich immer total freue, wenn ich, auch wenn ich die Podcasts nachhöre, die Radiosendung auch auf Deutschlandfunk. Also du bist mein Lieblingsmoderator und ich freue mich immer total. Und ich finde, es müsste viel mehr Wissenschaft im öffentlich-rechtlichen Programm geben, statt dauernd nur langweilige Krimis.
Eva, wenn du wüsstest, wie rot ich gerade werde. Vielen, vielen Dank. Dir ein schönes Wochenende.
Danke dir auch.
Mach's gut. Tschüss, tschüss. Den Fremdsender erwähnt, hier haben Sie es gehört. Katrin, hallo.
Hallo.
Danke fürs Warten. Du weißt, was jetzt kommt, ne?
Ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe Glück und danke nochmal an Eva für den guten Vorlauf.
Katrin hat nämlich gewonnen. Ohne was dazu zu tun. So sind die Regeln hier. Ja. Wird die Frage 3 nicht richtig beantwortet, kommt die nächste in der Leitung dran. Das ist Katrin in diesem Fall. Katrin, von wo aus rufst du an?
Aus Berlin-Mahlsdorf.
Aus Mahlsdorf. Hast du es da auch schön?
Sehr schön,
sehr
ja.
Sehr gut, wunderbar. Katrin, du weißt, ich mache dir jetzt noch ein Angebot, um dir diesen Buchpreis, den du eigentlich jetzt mitnehmen könntest, nämlich Wüstenlebensraum der Extreme, dicker Bildband, 256 Seiten im EOVision Verlag erschienen, kostet 49,90 € im Buchhandel. Den versuche ich dir mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt einfach sagen, nee, gewonnen ist gewonnen. Oder aber du setzt das aufs Spiel mit der vierten Frage. Dann hast du am Ende beides, Abo und Buch gewonnen oder beides verloren.
Ich nehme den letzten Scan, möchte auch ein bisschen spielen.
Hier kommt er.
Jede Sprache hat einen eigenen Rhythmus. Alle Sprachen schwingen in ihrem eigenen Takt. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende von der Hebräischen Universität Jerusalem in einer Analyse von 48 unterschiedlichen Sprachen. Der Klang, der Takt, all diese Merkmale unterscheiden sich in den unterschiedlichen Sprachen stark. Sie klingen also nicht nur komplett unverständlich für Menschen, die sie nicht sprechen, sie haben auch einen ganz anderen Beat.
Das ist die schwierigste Frage von allen. Deswegen mache ich mal ein bisschen spannende Musik und bitte dich, sehr genau darüber nachzudenken. Jede Sprache hat einen eigenen Rhythmus, behaupten wir.
Meine Intuition sagt, auf jeden Fall hat jede Sprache ihren eigenen Rhythmus und bestätige das.
Du würdest sagen, das stimmt, ne?
Ja.
Ja, dann stimmt es aber in diesem Fall leider nicht. Ja, das Ding ist, wir erkennen wirklich alles als Sprache natürlich, egal welche Sprache das ist. Wir merken sofort, es ist eine Sprache. Warum? Weil sie unserer Sprache ähnlich ist. Im Rhythmus zum Beispiel. Natürlich sind da andere Tone, manchmal und sonst was, ja. Laute, die wir nicht kennen. Aber der Rhythmus, ne? Menschen sprechen wirklich im gleichen Grundrhythmus, ganz gleich, welche Sprache sie verwenden. Die Sprache lässt sich einteilen in kleine Toneinheiten, die immer demselben Taktmuster folgen. Das ist doch irre. Haben wir wieder was gelernt, ne?
Das ist Wahnsinn, ja. Gut.
Katrin, schöne Grüße nach Mahlsdorf. Danke, dass du bei uns warst. Schau mal vorbei beim Radio 1 Parkfest. Es ist was für die ganze Familie.
Alles klar.
Umsonst und draußen, ne?
Vielen Dank. Ja. Einen schönen Tag noch.
Dir auch. Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Die Süddeutsche Zeitung hatte neulich diese hübsche Überschrift. Da hieß es, unser Darm ist kein schmutziges Abflussrohr. Nein, auf keinen Fall. Denn wir wissen, und Sie ahnen, welchen Titel ich jetzt zitiere, wir wissen seit dem Bestseller von Julia Enders, Darm mit Charme, der Darm und sein Inhalt beeinflussen Immunsystem und Psyche und damit unsere Gesundheit. Besonders wichtig dabei offenbar das Mikrobiom. Wie man dessen Zusammensetzung künftig leichter analysieren kann, das hat Dr. Florian Fricke herausgefunden. Er ist Professor für Mikrobiomforschung und angewandte Bioinformatik an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Herr Fricke, guten Morgen.
Guten Morgen.
Machen wir mal pro Seminar. Was ist ein Mikrobiom und welche Aufgabe erfüllt es im Darm?
Mit dem Mikrobiom versucht man zusammenzufassen, dass es sich nicht um ein Bakterium oder was genau Definiertes handelt, sondern eher um ein Ökosystem von allen möglichen Bakterien, Viren, Pilzen, dem Kram, den man nur mikroskopisch sieht.
Das will ich nicht haben, sowas. Bakterien, Pilze, Viren möchte ich eigentlich gar nicht. Warum ist das bei uns im Darm?
Doch, will man aber eben doch haben, weil die den Körper besiedeln und auch nicht als Verunreinigung, sondern da als Ökosystem schon so lange sitzen, dass der menschliche Körper angewiesen ist oder interagiert, letztlich das Mikrobiom braucht, um richtig zu funktionieren.
Was machen die da?
Zum Beispiel hilft uns das Mikrobiom im Darm dabei, die Energie aus der Ernährung zu extrahieren. Schützt uns vor den schlechten Mikroorganismen, Infektionen durch Pathogene, also besetzt sozusagen da die Nische.
Was waren Pathogene nochmal?
Krankheitserreger, die natürlich auch überall um uns rum sind und deswegen eine kontinuierliche Bedrohung darstellen.
Das heißt, die Parkplätze sind besetzt, die Krankheitserreger können nicht mehr rein.
Genau, so kann man sich eigentlich vorstellen. Und eine Art Training des Immunsystems, eine permanente Training, die dabei hilft, angepasst zu sein an Bedrohungen durch Krankheitserreger.
Es wird immer gesagt, das Mikrobiom enthält viele Informationen. Was ist damit gemeint?
weiß jetzt nicht ganz genau, also kann man sicherlich unterschiedlich interpretieren. Mhm. Eine Sache ist die, dass wir immer noch sehr viel lernen, aber dass wir eigentlich noch sehr im Dunkeln tappen. Mhm. Wir wissen, dass es an allen möglichen Prozessen beteiligt ist, aber wir können noch nicht genau sagen, welche Informationen für welche Krankheit oder welchen Prozess entscheidend sind.
Ah, okay. Wie kommt man denn normalerweise ran an so eine Probe des Mikrobioms im Darm?
Also zunächst ist natürlich Mikrobiom überall, aber das vom Darm ist am besten untersucht. Und da gibt es ja auch viele Krankheiten, die uns sehr beschäftigen. Und dann ist das, was man meistens untersucht, sind Stuhlproben. Mhm. Die repräsentieren aber eigentlich nur das allerletzte Stück, den Dickdarm. Und viele der gerade wichtigsten Probleme, Lebensmittelallergien, Diabetes, Übergewicht, passieren aber eigentlich eher im oberen Teil, im Dünndarm, also dem, was direkt hinterm Magen beginnt.
Und wie kommt man daran?
Das ist genau das Problem, dass man eben nicht eine einfache ausgeschiedene Probe untersuchen kann, sondern eigentlich mit einer medizinischen mit einem Eingriff, eine Endoskopie, einen Schlauch durch die Nase oder durch den Mund am Magen vorbei zum Dünndarm kommen muss. Und das ist sehr unangenehm. Deswegen unterzieht man sich so einer Prozedur eigentlich nicht, wenn man nicht muss.
Also Verdacht auf Lebensmittelallergie und dann sagt der Arzt, wollen wir mal das machen? Und dann sage ich schweren Herzens okay, ja?
Ja, wobei Lebensmittelallergien, denkt man, da passiert viel im Dünndarm, aber die kann man auch über immunologische Reaktionen aus dem Blut ganz gut messen. Das ist da vielleicht nicht das beste Beispiel.
Haben Sie ein besseres?
Es gibt ja sehr viele Leute, die all das haben, was man so allgemein als Reizdarm bezeichnet. Und das ist sehr schwer medizinisch definierbar und ist in erster Linie eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man muss schwerwiegendere Probleme ausschließen und dazu gehört dann, dass man auch in der Regel mal inspiziert, ob im Dünndarm alles in Ordnung ist, ob man Entzündungen sieht oder Hinweise darauf, dass da die Integrität der Darmwände zum Beispiel gestört ist.
Sie haben nun einen wesentlich leichteren Zugang zum Mikrobiom entwickelt. Welchen?
Ja, also wir wollten eben auch mehr ran an das Dünndarm-Mikrobiom und unabhängig von diesen schwierigen Probensammlungstechniken. Und deswegen war die Idee, ob es nicht vielleicht eine Kommunikation, einen Austausch gibt, ob nicht vielleicht das, was im Mund passiert, wo wir natürlich auch sehr viel leichter rankommen, beeinflusst wird vom Dünndarm oder andersrum, der Dünndarm durch den Mund. Und deswegen haben wir in der Studie, wo es letztlich auch um Reizdarmpatienten ging, untersucht, wie die Zusammenhänge zwischen Mund, Magen und Dünndarm in Bezug auf die Zusammensetzung des Mikrobioms aussehen.
Und?
Und tatsächlich festgestellt, dass es einen direkten, unmittelbaren Zusammenhang gibt, dass wir also tatsächlich, wenn wir eine einfache Speichelprobe, und da kann man sich ja vorstellen, in Röhrchen spucken, ist ganz einfach, schnell und billig gemacht, dass man tatsächlich, wenn man das Mikrobiom, das bakterielle Mikrobiom in erster Linie dieser Speichelproben anschaut, ziemlich gute Rückschlüsse treffen kann auf die Bakterien, die dann auch dominieren, also das Mikrobiom des Dünndarms, des Duodenums, des allerersten Abschnitts des Dünndarms ausmachen.
Sie konnten dabei zwei Dünndarmtypen identifizieren, von denen einer mehr potenzielle Krankheitserreger aufweist als der andere. Was fange ich nun an mit diesem Befund als Patient, der sich aktiv um seine Gesundheit kümmern möchte?
Ja, da bin ich fürchtig wieder in einer Linie mit sehr vielen Mikrobiomstudien, dass noch nicht wirklich was ableitbar ist für Patienten.
Okay.
Es ist mehr ein erster Baustein, der sagt, hier sollte man noch mal genauer schauen, genauer nachforschen.
Ist mir auch immer die liebere Antwort. Ne? Aber nun haben ja die Kollegen von der Süddeutschen gerade darauf hingewiesen, dass es derzeit einen regelrechten Hype geben soll von Menschen, die die Zusammensetzung ihres Darmmikrobioms aktiv, manchmal auch obsessiv beeinflussen wollen über Nahrung, wie fermentiertes Gemüse und Probiotika. Was halten Sie davon?
Ich denke, das ist alles gut. Allerdings, also das Obsessive, der erste Teil, den Sie erwähnt haben, sicherlich nicht. Das kann ich aber natürlich nachvollziehen. Es gibt eben einfach auch immer mehr Probleme, immer mehr Leute, die undefinierte Reizdarmbeschwerden haben und die suchen natürlich nach Lösungen. Und was Sie aufgezählt haben, sind sicherlich gesunde, sinnvolle Sachen. So ähnlich wie Sport treiben und viel schlafen. Also es hilft einem letztendlich im Einzelfall nicht wirklich weiter, ist aber sicherlich gut und fördert das Mikrobiom. Die wirkliche harte Evidenz, dass man damit Probleme vorbeugt oder schon bestehende Probleme behandeln kann, ist eher gering. Ist aber auch denkbar, also ist sicherlich nichts Falsches.
Sagt Dr. Florian Fricke. Er ist Professor für Mikrobiomforschung und angewandte Bioinformatik an der Uni Hohenheim in Stuttgart. Herr Fricke, ich freue mich, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gern.
Womöglich haben Sie schon mal den Spruch gehört, deine Augen sprechen Bände, weil unsere Augen in der Regel nicht verbergen können, ob wir uns freuen, uns ärgern oder entsetzt sind oder überrascht. Mit den Augen kommunizieren auch Tiere, zum Beispiel die Wasseramseln. Das sind die einzigen Singvögel, die tauchen und schwimmen können, oder umgekehrt, sind die einzigen Schwimmvögel, Tauchvögel, die auch singen können, und zwar ganz schön. Hören Sie mal. Das ist eine Wasseramsel am rauschenden Bach. Klingt nicht so viel anders als die Amsel, die vielleicht zu Ihnen auch mal aufs Fensterbrett oder den Balkon kommt. Die Frage ist nur, wenn die Wasseramsel so schön singen kann, wozu braucht sie dann ihre sprechenden Augen? Das hat die Biologin Lenarde Froment untersucht vom Forschungsbereich Kommunikation und Stadtökologie am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Frau de Froment, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was sind das für Vögel, diese Wasseramseln? Findet man die auch in Berlin und Brandenburg?
So viel im Norden weiß ich nicht. Aber in Bayern, ja, die sind sehr häufig. Also Wasseramseln, die sind kleine Singvögel, so groß wie eine Amsel ungefähr oder ein Star. Und sie sind allgemein braun mit einem weißen Kelchchen. Mhm. Und sie leben entlang schnell fließende Flüsse. Und sie haben auch ganz kleine weiße Federn auf den Augenlidern. Und wenn sie blinzen, kann man diese sehr gut auch von Weitem weg sehen.
Aha. Sie haben herausgefunden, dass Wasseramseln gern da leben, wo es besonders laut ist. Haben wir auch gerade gehört, man konnte den Gesang über den rauschenden Bach kaum hören. Weiß man warum? Was haben die davon?
Also das sind auch ganz praktische Gründe, weil sie jagen diese kleinen Insekten oder Fische, die in das Wasser leben.
An Fließgewässern vor allen Dingen. Da nehme ich mal an, dass die Wasseramsel ihre Augensprache, oder es ist ja eher eine Blinzelsprache, entwickelt hat, weil ihr Gesang nicht durchdringt durch das Rauschen. Wie kommunizieren sie, wenn es zu laut wird, die Wasseramseln?
Also sie singen trotzdem, aber wenn der Fluss lauter wird, dann blinzen sie öfter.
Mit den kleinen Federn, die sie auf den quasi Wimpern haben?
Genau, und das heißt also, wenn sie, als die Federn so weiß sind und die Federn auf dem Kopf braun sind, dann so macht sie so ein kleiner Flash. Dann kann man wirklich gut sehen.
Ist das so wie Morsesprache? Ich meine, konnten Sie die Blinzelsprache der Wasseramseln entschlüsseln? Wissen Sie, worüber die so reden? Pardon, blinzeln?
Nein, also genau warum wissen wir nicht. Aber wir können denken, das ist so wie eine Unterstützung für die Gesänge.
Was wollen die denn mit ihren Gesängen sagen? Was ist da die Funktion?
Also für Singvögel sind die Gesänge eine Form der Revierverteidigung.
Das heißt, die Amsel sagt, hallo, Hallöchen, hier bin ich, hier kommt niemand anders rein. Ist es so?
Genau.
Aha. Ist also ein schönes Beispiel für die Anpassungsleistung von Vögeln. Könnte diese Blinzelsprache der Wasseramseln auch ein Hinweis darauf sein, warum Wasservögel in der Regel keine Singvögel sind? Vielleicht hat die Wasseramsel nur den Anschluss an die Evolution verpasst?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber ich weiß das wirklich nicht. Aber wir können denken, dass die Vögel, die am Bach singen, dann brauchen eigentlich so ein visuelles Signal.
Und genauso macht es dann auch die Wasseramsel, die blinzelt mit ihren Federn auf den Augen. Herausgefunden hat, dass die Biologin Lena de Framont vom Forschungsbereich Kommunikation und Stadtökologie am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Frau de Framont, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke.
Im folgenden Gespräch geht es um das Thema Suizid. Sollten Sie oder Menschen in Ihrem Umfeld Hilfe benötigen, Hilfsangebote finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe.
Über das Ende des Lebens wird nur selten geredet, zu selten wahrscheinlich. Dabei weiß natürlich jeder, auch von Ihnen, dass wir alle mal sterben müssen. Aber wussten Sie zum Beispiel, dass Sie selbst entscheiden dürfen, wann Ihr Leben zu Ende sein soll? So steht es im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 2020. Jeder hat die Freiheit, sein Leben durch den Beistand Dritter zu beenden, beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln zur Selbsttötung. Und dennoch hat der Suizid bei uns noch immer den Nimbus einer Verzweiflungstat. Und wenn dann wie jetzt die Meldung kommt, weltweit sind die Suizidraten deutlich gesunken, dann nehmen wir das zunächst mal als gute Nachricht zur Kenntnis. Bewerten lassen wollen wir diese Meldung von der Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention und Deutschlands erster Professorin für Suizidologie an der Uni Frankfurt am Main, der Psychiaterin Dr. Ute Lewitzka. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Lewitzka, woher kommen diese neuen Zahlen? Wer hat die ausgewertet?
Also die Zahlen kommen aus einer Publikation, die in einem sehr guten Journal veröffentlicht wurde, in Nature Mental Health. Und das ist eine Forschergruppe aus Seoul gewesen, die die Suizidraten von 102 Ländern über einen Zeitraum von 1990 bis 2021 ausgewertet haben.
Wie groß ist denn der Unterschied? Also wie stark sind die Suizidraten tatsächlich gesunken?
Tatsächlich haben die Forscher herausgefunden, dass die um etwa 30% gesunken sind, wenn wir das jetzt global sehen. Gleichwohl gibt es Ausnahmen, wie beispielsweise in den USA, wo die Suizidrate in der Zeit sogar eher noch ansteigt. Das ist so ein gegenläufiger Trend. In den meisten Ländern der Welt ist die Suizidrate über diesen Zeitraum gesunken. Und das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht.
Ja, und damit hat ja auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ihr Ziel quasi schon erreicht. Die hatte sich zum Ziel gesetzt, die weltweite Suizidrate, um genau diese Rate zu reduzieren. Genau. Aber was ist da mit genau gemeint? Was ist drin in der Statistik? Sind das nur die vielfach zitierten tragischen Fälle, also der Fenstersturz, die Bahngleise und so weiter? Oder zählt die Statistik auch alle Fälle von Selbsttötung mithilfe von Sterbehilfegesellschaften dazu?
Das zählt die Statistik in den allermeisten Ländern nicht mit, außer in Deutschland. Da haben wir wieder eine andere Situation. Die meisten Länder haben eine getrennte Erfassung. Sie zählen die normalen, in Anführungsstrichen, Suizide in einer Statistik und die Suizidassistenzen in einer anderen. Und wenn wir uns da wiederum die Zahlen angucken, dann gehen diese Zahlen deutlich nach oben, manchmal sogar sehr heftig. Das heißt, da gibt es eine gewisse Verschiebung. Das stimmt aber nicht ganz, weil die Suizidassistenzen eine andere Gruppe von Menschen anspricht. In den allermeisten Ländern nehmen sich mehr Männer das Leben. Bei der Suizidassistenz, beispielsweise in der Schweiz, ist es so, dass sich mehr Frauen das Leben nehmen mithilfe der Assistenz.
Bietet denn die neue Studie auch Erklärungsansätze dafür an, warum weltweit der Anteil der Menschen mit Suizid zurückgeht?
Also das versuchen die Forschenden und das versuchen wir auch im Zusammenhang mit anderen Studien. Hierbei ist wichtig zu sagen, dass der Suizid nie eine alleinige Ursache hat. Das ist immer ein komplexes Geschehen. Das sind individuelle Faktoren in der Person selbst. Die reichen bis zu einer genetischen Empfindsamkeit dafür. Und das geht aber bis zu sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Einflüssen. Und das ist besonders schwer, da eine Verbindung herzustellen, wenn wir beispielsweise sagen, und das ist aber die Annahme der Forscher und das ist ja auch plausibel, durch die verbesserte medizinische Versorgung, die verbesserte Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen, ist die Suizidrate beispielsweise in Deutschland gesunken. Und das ist sicherlich eine Erklärung dafür, aber es gibt auch noch andere.
Sie haben es schon erwähnt, dieselbe Studie vermeldet entgegen dem weltweiten Trend einen Zuwachs der Suizidraten in den USA. Hat sie auch dafür eine Begründung?
Also die führen das ja auf die Suizide mittels Schusswaffen zurück. Und da sehen wir in den USA eher diesen Trend von jeder Mensch darf eine Schusswaffe haben. Und es gibt wenig Regularien, diese sozusagen sicher zu verwahren. Und das ist eine wichtige Erkenntnis aus der Forschung, der Zugang zu einer Methode. Je leichter der ist, desto höher ist das Risiko, dass Menschen in dieser Zuspitzung der suizidalen Krise auch diese Methode wählen. Und es ja auch keinen Hinderungsgrund gibt, ne? Wenn kein Mensch da ist, der mich in der Zeit begleitet. Und das ist die andere Seite in den USA, soziale Sicherungssysteme, Krankenversicherungssysteme etc., wird zunehmend schwieriger. Dann kann das einen Einfluss auf die Suizidrate haben.
Sie sprechen von suizidaler Krise, die der Selbsttötung vorausgeht. Und so ist es ja auch. Die Selbsttötung wird nach wie vor weltweit problematisiert, oft sogar kriminalisiert und fast nie nüchtern betrachtet als letztes Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Wie sehen Sie das als Deutschlands erste Suizidologin?
Also ich sehe ganz klar, dass der Suizid zum Menschsein dazugehört, der ganz normale Suizid, von dem wir jetzt sprechen. Das gibt es, seit es die Menschen gibt und das ist grundsätzlich auch möglich. Es steht uns und mir nicht zu, das zu verwehren, wenn es denn eine freie und wirklich wohlüberlegte Entscheidung dazu ist. Und auf einer ethisch, moralisch, kognitiv, rationalen, philosophischen Ebene kann ich das sehr gut nachvollziehen. Nur Die meisten Menschen, vor allen Dingen die, die in ein Hilfesystem kommen, sind in dem Moment nicht in einem solchen freien Zustand, sondern sie sind in einer Not. Und da denke ich, dass es wichtiger wäre, die Prävention zu stärken und diesen Menschen ein Angebot zu machen, erstmal zu schauen, braucht der Mensch Hilfe und sieht er dieselbe Situation vielleicht mit einem gewissen Zeitabstand anders?
Was empfehlen Sie Menschen, die uns jetzt zuhören, die einen Selbsttötungsgedanken haben?
Also natürlich möchte ich da die Motivation stärken. Hilfe ist möglich. Es ist manchmal wirklich schwer, ins Hilfesystem zu kommen, aber es lohnt sich. Der erste und beste Ansprechpartner ist der Hausarzt. Davor stehen aber Angebote wie die Telefonseelsorge, U25 für die unter 25-Jährigen, Mano für die über 25-Jährigen. Also sehr, sehr niedrigschwellige Angebote, psychosoziale Krisendienste und so weiter. Manchmal ist es auch schon hilfreich, dass ein Freund mir beisteht und mich begleitet durch eine schwere Zeit. Aber man braucht sich auch nicht scheuen, zu einem Psychiater zu gehen oder sich in einer psychiatrischen Klinik vorzustellen. Da gibt es immer noch viele Irrglauben, von wegen, ich werde dann gleich eingewiesen. Dem ist bei weitem nicht so. Deswegen, ich möchte alle Menschen stärken, die betroffen sind, nicht aufzugeben, sich Hilfe zu holen. Weil der Suizid ist eine unumkehrbare Entscheidung. Und zu schauen und sich Zeit zu nehmen, ob es nicht noch Hilfe gibt, es lohnt sich. Und die Erfahrung habe ich immer wieder in der Praxis auch gemacht.
Das sagt die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, die Professorin für Suizidologie an der Uni Frankfurt am Main, die Psychiaterin Dr. Ute Lewitzka. Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen.
Falls Sie mal jemandem, der Sie geärgert hat, die Pest an den Hals wünschen, dann wissen Sie ja, haha, kann ja nichts passieren. Die Pest, das war im Mittelalter. Ja, die gibt's schon lange nicht mehr. Oder? Glauben Sie mir, ich war genauso überrascht wie Sie zu hören, es gibt sie doch noch, die Pest. Der Pesterreger lebt weiter in Nagetieren. Er wird übertragen durch Flohbisse und ganz selten erwischt es dabei auch Menschen. Aber auch das kommt vor. In einer internationalen Studie wurde gerade ein 4000 Jahre alter Pesterreger entdeckt. Und da war für das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin beteiligt der Evolutions- und Mikrobiologe Dr. Felix Kie. Herr Kie, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie konnten anhand von 4000 Jahre alten Schafsknochen nachweisen, dass Mensch und Tier damals mit nahezu identischen Peststämmen infiziert waren. Heißt das, die Nutztierhaltung war auch damals schon schuld an für Menschen tödliche Infektionskrankheiten?
Ja, ganz genau. Und mit unserer Studie konnten wir jetzt praktisch das erste Mal direkt zeigen, dass wir tatsächlich aus den Tieren der Vorzeit auch Krankheitserreger wie zum Beispiel die Pest identifizieren können. Und dass der Kontakt mit den Tieren letztlich das Risiko erhöht hat, dass sich auch Menschen infizieren konnten.
Wenn so ein Erreger vom Tier auf den Mensch überspringt, ist es eine, wie heißt das, Zoonose?
Zoonose.
Zoonose. Oder könnte es auch sein, dass der Mensch das Schaf infiziert hat?
Das ist grundsätzlich beides möglich tatsächlich. Man kann anhand von genetischen Daten, also dem Bauplan der Krankheitserreger, den wir rekonstruiert haben, nicht sagen, in welche Richtung es genau gesprungen ist. Wir können nur sagen, dass die gleiche Linie Mensch und Tier infiziert hat. Und was eigentlich praktisch dadurch herauskommt, ist dadurch, dass es Menschen und, sagen wir mal, bei diesen frühen Viehhaltern die Tiere auch gab, hat sich einfach die Gruppe erhöht oder vergrößert, die infiziert werden konnte, ne, Tier und Mensch. Und dadurch steigt natürlich einfach auch das Infektionsrisiko. Wir denken nicht, dass das Schaf das tatsächliche Reservoir war.
Weiß man, wie die Übertragung stattgefunden hat?
Ja, das ist ganz besonders spannend an dieser alten Linie, weil nämlich im Vergleich zu dem Beispiel, was Sie angebracht haben zu Beginn, ist diese Steinzeitlinie an Pest, hat sich vermutlich nicht über Flöhe übertragen. Der fehlen die genetischen Mechanismen, um das zu tun, sondern vermutlich über einen direkten Kontakt mit einem Reservoir, eventuell auch Nagetiere. Und da kommt es jetzt, kommen diese Schafe, bekommen dann eine wichtige Rolle. Die haben damals bei diesen Viehzüchtern, haben riesige Gebiete abgedeckt, wo die gegrast haben, wo die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatten, mit kranken Nagetieren in Kontakt zu kommen und dann praktisch den Krankheitserreger eingesammelt haben und dann dazu geführt haben, dass sie die Menschen infiziert haben. Also ein ganz eventuell elementarer Mechanismus, wie diese Krankheitserreger zu den Menschen kamen und dann da natürlich verheerend gewirkt hat in der Zeit vor Antibiotika.
Diese Pestform, die Sie da untersucht haben, ist erst vor relativ kurzer Zeit überhaupt entdeckt worden, 4000 Jahre alt. Was verbindet denn überhaupt die Stämme des Pesterregers bis heute? Was haben die alle gemeinsam? Warum nennt man alles das die Pest?
Weil es alles eine Spezies ist. Also die sind grundsätzlich sind die genetisch sehr ähnlich zueinander, aber bei dieser einen Form der Steinzeitpest sehen wir halt, dass bestimmte Gene, also bestimmte Moleküle fehlen, Proteine, die zum Beispiel für diese Flohübertragung wichtig ist. Und wir kannten wir kennen natürlich die Pest heutzutage und ne, den Ausbruch im Mittelalter, der auch erwähnt wurde. Und diese Steinzeitpest haben wir letztlich nur gefunden, weil wir in archäologischem Material von Menschen in erster Linie gesucht haben und da zufällig diesen Krankheitsträger identifizieren konnten.
Und die Verbreitungswege, was hat die Pest des Mittelalters so tödlich gemacht, dass jeder dritte Europäer daran gestorben ist?
Ja, das beschäftigt viele Wissenschaftler. Vermutlich einen Mix an Faktoren. Da war einmal natürlich dieser effiziente Übertragungsweg über Flöhe, das Vorhandensein von Ratten, ne, die praktisch der Host waren für diese Flöhe, die in den Städten weit verbreitet waren. Mhm. Hier wieder ein Aspekt, der zu diesen alten Viehhaltern nicht gepasst hat. Weil wenn man nur Tiere bei sich zu Hause hat, dann hat man tatsächlich nicht so viele Ratten. Das ist etwas, was erst kam, als die Ackerbauern angefangen haben, praktisch ganz viel Getreide bei sich zu lagern. Also auch diesen Faktor gab es damals nicht. Den gab es natürlich im Mittelalter. Hohe Populationsdichte, schlechte hygienische Bedingungen, denn Sammelsurium an Dingen, was zu diesem massiven Outbreak geführt hat.
Nun wird so lange schon geforscht zum Pesterreger. Weiß man, wo die Pest mal ihren Ursprung hatte, wann das losging mit der Geißel der Menschheit?
Das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, wann die Pest als solches grundsätzlich entstanden ist. Wir haben einen relativ guten Verdacht, wo diese Linie entstanden ist, die zum Schwarzen Tod geführt hat. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach in Kirgisien passiert oder in Zentralasien, was also heute Kirgisien, damals Zentralasien. Da hat man tatsächlich den genauen Vorläufer des Schwarzen Todes letztlich finden können, was ein relativer guter Hinweis ist, dass es eventuell von da gekommen ist und dann gewandert ist.
Und am Schluss noch eine Frage nur für die Corona-Redaktion der Berliner Zeitung. Kann man bei den Pestfällen heute in den USA einen Laborunfall ausschließen?
Ja, ich denke, man kann den Laborunfall ausschließen.
Dann sage ich herzlichen Dank an Dr. Felix Key, der Evolutions- und Mikrobiologe, arbeitet am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, unter anderem mit dem Pesterreger. Herr Key, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Weniger Kuhmilch durch extreme Hitze. Hohe Temperaturen setzen Milchkühen zu. An sehr heißen Tagen produzieren sie deutlich weniger Milch. Die Menge kann um bis zu 10% sinken. Dieser Rückgang hält nach sehr heißen Tagen laut Forschenden aus den USA und Israel bis zu 10 Tage an. Sie warnen, dass der Klimawandel die Milchleistung langfristig spürbar verringern könnte.